Nachtrag zu Erfahrungen und Gesichte. Kapitel 22. Erläuternde Bemerkungen. Liebe christliche Freunde, nachdem ich einen kurzen Abriss meiner Erfahrungen und Gesichte im Jahre 1851 herausgegeben habe, halte ich es für meine Pflicht, manche Punkte in diesem kleinen Werke zu erklären, sowie mehrere neue Gesichte zu berichten. Im zweiten Kapitel auf Seite 24 ist Folgendes gesagt: Ich sah, dass der heilige Sabbat die trennende Mauer zwischen dem wahren Israel Gottes und den Ungläubigen ist und sein wird, und dass der Sabbat die große Frage ist, welche die Herzen von Gottes lieben, wartenden Heiligen vereinigen wird. Ich sah, dass Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten. Sie haben nicht das Licht darüber verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir ausgehen und den Sabbat noch völliger verkündigen werden. Dies Gesicht wurde im Jahre 1847 gegeben, als erst wenige der Adventbrüder den Sabbat beobachteten, und von diesen hielten nur wenige seine Beobachtung für so wichtig, um eine Linie zwischen Gottes Volk und den Ungläubigen zu ziehen. Nun wird der Anfang zur Erfüllung dieser Geschichte gesehen. Der Anfang der Zeit der Trübsal, der hier erwähnt ist, bezieht sich nicht auf die Zeit, wenn die Plagen ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit vorher, während Christus im Heiligtum ist. Zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung geschlossen wird, wird die Trübsal über die Erde kommen, und die Nationen werden zornig sein, doch sie werden zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern. Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung von dem Angesichte des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben Plagen bestehen können. Das Gesicht von der offenen und geschlossenen Tür im sechsten Kapitel auf den Seiten 33 bis 35 wurde im Jahre 1849 gegeben. Die Anwendung von Offenbarung 3, Verse 7 und 8 auf das himmlische Heiligtum und Christi Dienst war mir vollständig neu. Ich hatte niemals von irgendjemand diese Idee vernommen. Jetzt, wo der Gegenstand des Heiligtums klar verstanden wird, wird auch die Anwendung in ihrer Schönheit und Kraft erkannt. Die falschen Reformationen, die auf Seite 35 im sechsten Kapitel erwähnt sind, werden noch deutlicher erkannt werden. Dies Gesicht bezieht sich besonders auf solche, die das Licht der Adventlehre gehört und verworfen haben. Sie werden starken Irrtümern anheimfallen und nicht mehr, wie früher, eine Seelenlast für Sünder fühlen, da sie die Botschaft verworfen haben und den Versuchungen des Satans preisgegeben sind, ist die Zeit ihres Heils vorbei. Er spricht nicht von solchen, die die Lehre vom zweiten Kommen nicht gehört und nicht verworfen haben. Das Gesicht auf Seite 65 im 18. Kapitel, das der Herr seine Hand zum anderen Male ausgestreckt hat, die übrigen seines Volkes wieder zu erwerben, bezieht sich nur auf die Einigkeit und Kraft, die einst unter denen herrschte, die auf den Herrn warteten, und auf die Tatsache, dass er angefangen hat, sein Volk wieder zu vereinigen und aufzurichten. Spiritistische Kundgebungen. Auf Seite 34 im sechsten Kapitel heißt es wie folgt: Ich sah, dass das geheimnisvolle Klopfen in New York und anderen Orten die Macht Satans war und dass solche Dinge immer allgemeiner würden. Sie sind in ein religiöses Gewand gekleidet, um die Betrogenen mehr in Sicherheit zu wiegen und die Sinne von Gottes Volk, wenn möglich, auf diese Dinge zu richten und sie zu veranlassen, die Lehren und Macht des Heiligen Geistes zu bezweifeln. Dies Gesicht wurde im Jahre 1849 gegeben, fast 5 Jahre später. Damals waren die spiritistischen Kundgebungen meist auf die Stadt Rochester beschränkt, bekannt als das Rochester-Klopfen. Seit der Zeit hat sich die Abtrünnigkeit über alles Erwarten ausgebreitet. Viel von dem Gesicht im 12. Kapitel auf Seite 50, betitelt »Geheimnisvolles Klopfen«, wurde im August 1850 gegeben, hat sich seit der Zeit erfüllt und erfüllt sich jetzt. Hier ist ein Teil davon. Ich sah, dass es bald als Gotteslästerung angesehen würde, gegen das Klopfen zu reden, dass es sich immer mehr ausbreiten und dass Satans Macht zunehmen würde. Manche seiner ergebenen Nachfolger werden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom Himmel fallen zu lassen vor den Menschen. Es wurde mir gezeigt, dass diese modernen Zauberer durch die Klopfgeister und den Magnetismus alle Wunder unseres Herrn Jesu Christi erklären würden und dass viele glauben werden, dass alle die großen Wunder, die der Sohn Gottes auf Erden tat, durch dieselbe Macht ausgeführt wurden. Ich sah, welchen Fortschritt diese Verführung machte und dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Satan wird Macht haben, die Gestalt unser in Jesu entschlafenen Verwandten oder Freunde uns vorzuführen. Es wird so scheinen, als ob diese Freunde gegenwärtig wären. Die Worte, die sie äußerten, während sie unter uns weilten, mit denen wir vertraut waren, werden gesprochen werden, und derselbe Klang der Stimme, die sie im Leben hatten, wird an unser Ohr schlagen. All dies geschieht, um die Heiligen zu verführen und sie zu bestricken, dieser Täuschung zu glauben. Ich sah, dass die Heiligen mit der gegenwärtigen Wahrheit vollständig vertraut sein müssen, und dies können sie nur durch die Schrift erlangen. Sie müssen den Zustand der Toten verstehen, denn die Geister der Teufel werden ihnen noch erscheinen und vorgeben, geliebte Freunde und Verwandte zu sein, die ihnen sagen werden, dass der Sabbat verändert ist und ihnen auch andere Lehren, die nicht in der Schrift enthalten sind, vorführen. Sie werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um Mitgefühl zu erwecken, und werden zur Bestätigung ihrer Aussagen Wunder vor ihnen wirken. Das Volk Gottes muss vorbereitet sein, diesen Geistern mit der Bibelwahrheit zu widerstehen, dass die Toten nichts wissen und dass diejenigen, die als solche erscheinen, Geister der Teufel sind. Unsere Gemüter sollen nicht von den Dingen um uns herum erfüllt, sondern mit der gegenwärtigen Wahrheit und mit der Vorbereitung, einen Grund unserer Hoffnung mit Furcht und Zittern zu geben, beschäftigt sein. Wir müssen mit der Weisheit von oben erfüllt sein, um in dieser Zeit der Irrtümer und Täuschungen bestehen zu können. Wir müssen wohl den Grund unserer Hoffnung prüfen, denn wir sollen einen Grund für dieselbe aus der Schrift geben. Diese Täuschung wird sich ausbreiten und wir müssen ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, werden wir verführt und überwunden werden. Aber wenn wir an unserem Teil tun, was wir können, um für den Kampf, der gerade vor uns ist, bereit zu sein, so wird Gott auch seinen Teil tun und sein allmächtiger Arm wird uns beschützen. Er würde eher alle Engel aus der Herrlichkeit zur Befreiung der gläubigen Seelen senden, eine Mauer um sie zu bilden, als sie durch die lügenhaften Wunder Satans verführen zu lassen. Ich sah, mit welcher Schnelligkeit sich diese Verführung ausbreitete. Ein Eisenbahnzug wurde mir gezeigt, der mit der Schnelligkeit des Blitzes dahinfuhr. Der Engel gebot mir, aufmerksam zuzusehen und richtete meine Augen auf den Zug. Es schien, als ob die ganze Welt darauf wäre und nicht einer fehlen würde. Der Engel sagte,
»Sie sind in Bündel gebunden, dass man sie verbrenne.«
Dann zeigte er mir den Schaffner, der stattlich und schön aussah und auf den alle Reisenden blickten und ihm Ehre erzeigten. Ich war verwirrt und fragte meinen begleitenden Engel, wer dies sei. Er sagte,
»Es ist Satan. Er ist der Schaffner in der Gestalt eines Engels des Lichts. Er hat die Welt gefangen genommen. Sie sind in kräftige Irrtümer dahingegeben, zu glauben der Lüge, dass sie verdammt werden. Dieser hier, der Nächste nach ihm, ist der Lokomotivführer, und andere seiner Angestellten sind in verschiedenen Stellen untergebracht, wo er es nötig hat. Sie fahren alle mit der Schnelligkeit des Blitzes zur Verdammnis.«
Ich fragte den Engel, ob niemand zurückgelassen sei. Alle schienen durch die Wahrheit in Gruppen fest verbunden und vereinigt zu sein. Der Engel sagte,
»Der dritte Engel verbindet oder versiegelt sie in Bündeln für den himmlischen Gärtner.«
Diese kleine Schar sah aus wie von Kummer aufgerieben, so als wenn sie durch schwere Mühseligkeiten und Kämpfe gegangen seien. Es schien, als ob die Sonne gerade hinter einer Wolke hervorgekommen sei und auf sie schien, indem sie triumphierend ihrem bald errungenen Siege entgegensahen. Ich sah, dass der Herr der Welt Gelegenheit gegeben hat, den Fallstrick zu erkennen. Eine Sache wäre genügender Beweis für den Christen, wenn kein weiterer da wäre, nämlich, dass beim Spiritismus kein Unterschied zwischen den Guten und Bösen gemacht ist. Thomas Paine, dessen Leib nun zu Staub zerfallen ist und der bei der zweiten Auferstehung am Ende der 1000 Jahre auferweckt werden wird, um seinen Lohn zu empfangen und den zweiten Tod zu erleiden, wird von Satan dargestellt, als ob er im Himmel und dort sehr hoch erhaben sei. Satan hat ihn hier auf Erden gebraucht, solange er konnte, und nun führt er dasselbe Werk unter dem Vorgeben vor, dass Thomas Paine im Himmel sehr erhaben und geehrt sei, gleich wie er hier auf Erden gelehrt habe, so lehre er auch im Himmel. Es gibt manche, die mit Schrecken auf sein Leben, seinen Tod und seine verwerflichen Lehren während seines Lebens geschaut haben, welche aber jetzt sich von ihm belehren lassen, von einem der schlechtesten und verdorbensten Menschen, der Gott und sein Gesetz verachtete. Zum Verständnis der Kraft dieser Bemerkungen muss der Leser wissen, dass durch das Medium E. Hammond ein Werk veröffentlicht wurde, betitelt Pilgrimschaft von Thomas Paine in der Geisterwelt, in welchem Paine als ein erhabener Geist in der siebten Sphäre dargestellt ist. Und im Forschungszirkel in New York wurde gesagt, dass Christus selbst mit einem Medium gesprochen und ihm offenbart habe, dass er in der sechsten Sphäre sei. Zur näheren Erklärung diene, dass der Spiritismus den Fortschritt der Geister in der Geisterwelt lehrt und dass demnach Christus nach mehr als 1800 Jahren Fortschritt erst die sechste Sphäre erreicht hat, während Paine in etwa 100 Jahren die siebte erreichte. Eine weitere Erklärung hierüber ist in der Aussage von Dr. Hare zu finden, dass seine Geisterschwester sagte, ihr Fortschritt sei durch ihren Glauben an das Sühnopfer Christi verzögert worden. So erhebt der Spiritismus Ungläubige und Unglaube. Es wird kein Unterschied zwischen dem heiligen Apostel und dem gottlosesten Ungläubigen gemacht. Sie sind beide dazu berufen, dasselbe zu lehren. Es macht nichts aus, wen Satan sprechen lässt, wenn sein Vorhaben nur ausgeführt wird. Er war so genau mit Paine auf der Erde bekannt, da er ihm in der Arbeit half, dass es ein leichtes für ihn ist, dieselben Worte, die Paine gebrauchte, und die Handschrift seines treuen Dieners, der seinem Zweck so gut diente, zu kennen. Satan diktierte viele seiner Schriften, und es ist ein leichtes für ihn, nun seinen Engeln Gedanken zu übermitteln und es scheinen zu lassen, als ob sie von Thomas Paine kommen würden, der während seines Lebens ein ergebener Diener des Bösen war. Aber dies ist das Meisterstück Satans. Alle diese Lehren, die angeblich von den Aposteln und Heiligen und gottlosen Menschen stammen, die verstorben sind, kommen direkt von seiner satanischen Majestät. Die Tatsache, dass Satan vorgibt, dass jemand, den er so liebte und Gott vollkommen hasste, nun mit den Aposteln und Heiligen in der Herrlichkeit lebt, sollte genügen, den Schleier von den Augen aller zu entfernen und ihnen das dunkle, geheimnisvolle Wirken Satans aufzudecken. Laut sagt er der Welt und den Ungläubigen:
Es ist einerlei, wie gottlos ihr seid, einerlei, ob ihr an Gott und die Bibel glaubt oder nicht. Lebt, wie es euch gefällt. Der Himmel ist eure Heimat.
Denn alle wissen, dass, wenn Thomas Paine im Himmel eine so erhabene Stellung einnimmt, sie sicherlich dahin kommen werden. Dieser Irrtum ist so klar, dass alle, die wollen, ihn sehen können. Satan wirkt nun durch Individuen, so wie Thomas Paine, was er schon seit seinem Fall versucht hat zu tun. Durch seine Kraft und seine lügenhaften Wunder entfernt er den Grund der Hoffnung der Christen und nimmt ihnen das Licht weg, das ihnen auf dem schmalen Pfade zum Himmel leuchten soll. Er macht der Welt glauben, dass die Bibel nicht von Gott eingegeben und nicht besser als ein Geschichtsbuch sei. während er etwas anderes anbietet, was ihren Platz einnehmen soll, nämlich spiritistische Kundgebungen. Hier hat er völlig freie Hand und kann die Welt glauben machen, was er will. Das Buch, welches ihn und seine Nachfolger richten wird, stellt er in den Schatten, gerade wo er es haben will. Den Heiland der Welt macht er zu einem gewöhnlichen Menschen. Und wie die römische Wache, die bei dem Grabe Jesu wachte, den falschen und lügenhaften Bericht verbreitete, den der hohe Priester und die Ältesten in ihren Mund legten, so werden die armen, verführten Nachfolger dieser vorgeblichen, geistigen Kundgebungen es wiederholen und es begreiflich zu machen suchen, dass an unseres Heilandes Geburt, Tod und Auferstehung nichts Wunderbares sei. Nachdem sie Jesus in den Hintergrund gedrängt haben, richten sie die Aufmerksamkeit der Welt auf sich selbst, auf ihre Zeichen und lügenhaften Wunder, die sie weit über die Werke Christi stellen. So wird die Welt in dem Fallstrick gefangen und in ein Gefühl der Sicherheit eingelullt, dass sie die gefährliche Täuschung nicht erkennt, bis die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. Satan lacht. Wenn er sieht, dass sein Plan so guten Erfolg hat und die ganze Welt in dem Fallstrick gefangen ist. Im 10. Kapitel auf Seite 45 berichtete ich, dass eine Wolke strahlenden Lichtes den Vater umgab und dass seine Person nicht gesehen werden konnte. Ferner sagte ich, dass ich den Vater sich von dem Throne erheben sah. Der Vater war so mit Licht und Herrlichkeit umgeben, dass seine Person nicht sichtbar war. Aber ich wusste, dass es der Vater war und dass dies Licht und diese Herrlichkeit von seiner Person ausging. Als ich dies Licht und diese Herrlichkeit von dem Throne verschwinden sah, wusste ich, dass dies durch das Aufstehen des Vaters verursacht wurde. Deshalb sagte ich sah den Vater sich erheben. Die Pracht oder die Hoheit seiner Gestalt sah ich niemals. Niemand könnte ihn sehen und leben. Doch die Menge des Lichtes und der Herrlichkeit, die ihn umgab, konnte ich sehen. Ich sagte auch, dass Satan bei dem Throne erschien und versuchte, das Werk Gottes zu treiben. Ich will einen anderen Ausspruch von der vorhergehenden Seite anführen. Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Throne lag. Nun, diese betende Schar war in ihrem sterblichen Zustand auf der Erde, doch wurde sie mir vor dem Throne liegend vorgeführt. Ich hatte niemals den Gedanken, dass die Menschen wirklich im neuen Jerusalem seien, noch meinte ich, dass irgendein Sterblicher vermuten könne, dass ich glauben würde, Satan sei wirklich im neuen Jerusalem. Aber sah nicht Johannes den großen roten Drachen im Himmel? Sicherlich.
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner.
Offenbarung 12, Vers 3. Welch ein Ungeheuer im Himmel! Hier erscheint ebenso eine Gelegenheit zum Spotten wie in der Auslegung, die manche meiner Aussagen geben. Im 8. Kapitel auf Seite 39 bis 42 ist ein Gesicht verzeichnet, das im Januar 1850 gegeben wurde. Der Teil des Gesichtes, der von den Mitteln spricht, die durch Botschafter vorenthalten würden, bezieht sich besonders auf jene Zeit. Seitdem haben sich Freunde des Werkes der gegenwärtigen Wahrheit erhoben und auf die Gelegenheit gewartet, mit ihren Mitteln Gutes zu tun. Manche sind zum Schaden der Empfänger zu freigebig gewesen. Seit etwa 2 Jahren wurde mir gezeigt, dass mit dem Geld des Herrn eher zu sorglos und verschwenderisch umgegangen worden sei, als dass Mangel an demselben vorhanden gewesen wäre. Folgendes stammt aus einem Gesichte, gegeben am 2. Juni 1853 in Jackson, Michigan. Es richtet sich meist an die Brüder in jenem Orte. Ich sah, dass die Brüder anfingen, ihr Eigentum zu opfern und es, ohne Rücksicht auf den wahren Gegenstand, das notleidende Werk auszuteilen. Sie gaben zu reichlich und zu oft. Ich sah, dass die Lehrer diesen Irrtum berichtigen und einen guten Einfluss hätten ausüben sollen. Dem Geld wurden zu wenig oder gar keine Bedeutung beigelegt. Je eher es ausgegeben war, desto besser. Manche gaben dadurch ein schlechtes Beispiel, indem sie große Unterstützungen annahmen und keine Vorsicht denjenigen gegenüber beobachteten, die nicht die Mittel hatten, sie so reichlich und sorglos zu gebrauchen. Durch das Annehmen so großer Beträge, ohne zu fragen, ob Gott es den Brüdern zur Pflicht gemacht habe, so reichlich zu schenken, wurde das reichliche Geben gut geheißen. Diejenigen, die gaben, irrten auch, indem sie sich nicht nach den Bedürfnissen des Falles erkundigten, ob es wirklich nötig war oder nicht. Solche, die Mittel hatten, gerieten in große Schwierigkeit. Ein Bruder wurde dadurch sehr verdorben, dass man ihm zu viel Mittel in die Hände legte. Er hatte nicht gelernt, sparsam zu sein, sondern lebte verschwenderisch und gab auf seinen Reisen hier und dort das Geld unnötig aus. Indem er so leichtfertig über des Herrn Geld verfügte, übte er einen schlechten Einfluss aus und sagte sich selbst und anderen:
Es ist genug Geld in Jackson, mehr als bis zum Kommen des Herrn verbraucht werden kann.
Manchen wurde auf diese Weise viel Schaden zugefügt. Sie kamen mit verkehrten Ansichten in die Wahrheit, indem sie sich nicht klar machten, dass es des Herrn Geld war, das sie gebrauchten, und nicht den Wert desselben erkannten. Solche armen Seelen, die gerade die dritte Engelsbotschaft angenommen und solch ein Beispiel vor sich gehabt haben, haben viel zu lernen, sich selbst zu verleugnen und um Christi willen zu leiden. Sie müssen lernen, ihre Behaglichkeit aufzugeben, aufhören, über ihre Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten nachzudenken und den Wert von Seelen schätzen lernen. Diejenigen, die den Wehrausspruch in Lukas 6, Vers 24 fühlen, werden keine großen Vorbereitungen machen, um behaglich und bequem reisen zu können. Manche, die nicht berufen waren, sind ermutigt worden, ins Feld zu gehen. Andere sind durch diese Dinge angesteckt worden und haben nicht die Notwendigkeit gefühlt, zu sparen, sich selbst zu verleugnen und die Schatzkammer des Herrn zu füllen. Sie sagen,
es gibt andere, die genug Geld haben. Die können für das Blatt geben. Es ist nicht nötig, dass ich etwas gebe. Das Blatt wird ohne meine Hilfe bestehen können.
Es war keine kleine Prüfung für mich zu sehen, wie manche von dem Teil meiner Gesichte, der von dem Opfern des Eigentums zur Unterstützung des Werkes spricht, einen falschen Gebrauch gemacht haben. Sie verfuhren verschwenderisch mit den Mitteln, während sie es vernachlässigten, die Grundsätze anderer Teile auszuführen. Auf Seite 40 im 8. Kapitel lesen wir wie folgt. Ich sah, dass das Werk Gottes durch manche, die umherreisten und keine Botschaft von Gott hatten, gehindert und entehrt wurde. Solche müssen Gott für jeden Taler Rechenschaft geben, den sie für Reisen verbraucht haben, zu denen sie nicht verpflichtet waren, während dies Geld dem Werke Gottes hätte helfen können. Ich sah, dass solche, die Kraft haben, mit ihren Händen zu arbeiten und das Werk Gottes zu unterstützen, für ihre Kraft ebenso verantwortlich sind wie andere für ihr Hab und Gut. Ich möchte hier die besondere Aufmerksamkeit auf das Gesicht über diesen Gegenstand richten, das im 11. Kapitel auf Seite 48 verzeichnet ist. Hier ist ein kurzer Auszug. Ich sah, dass die Botschaft »Verkaufet, was ihr habt, und gebet Almosen« von manchen nicht in ihrem vollen Lichte verkündigt und der Zweck der Worte unseres Herrn nicht klar gemacht wurde. Der Zweck des Verkaufens ist nicht, denjenigen zu geben, die imstande sind, zu arbeiten und sich selbst zu unterhalten, sondern die Wahrheit zu verbreiten. Es ist eine Sünde, den Müßiggang solcher zu unterstützen und zu begünstigen, die arbeiten können. Manche sind eifrig gewesen, allen Versammlungen beizuwohnen, nicht um Gott zu verherrlichen, sondern wegen der Brote und Fische. Solche wären besser zu Hause geblieben und hätten mit ihren Händen gearbeitet, etwas Gutes geschafft, um die Bedürfnisse ihrer Familien befriedigen und etwas zur Unterstützung des herrlichen Werkes, der gegenwärtigen Wahrheit geben zu können. Es ist in vergangenen Zeiten Satans Plan gewesen, manche mit Übereilung zu erfüllen, dass sie verschwenderisch das Geld verausgabten und die Brüder beeinflussten, rasch über ihr Eigentum zu verfügen, damit durch einen Überfluss an Mitteln, die leichtfertig und rasch verbraucht wurden, Seelen Schaden leiden und verloren gehen würden. Und damit, wenn die Wahrheit sich weiter ausbreitet, die Mittel fehlen würden. Sein Plan ist ihm im gewissen Grade gelungen. Der Herr hat mir gezeigt, dass viele darin fehlen, indem sie nur auf die sehen, die Eigentum besitzen, um die Herausgabe von Zeitungen und Traktaten zu unterstützen. Alle sollten darin ihren Teil tun. Diejenigen, die Kraft haben, mit ihren Händen zu arbeiten und Mittel zur Unterstützung des Werkes zu erwerben, sind dafür ebenso verantwortlich wie andere für ihr Hab und Gut. Jedes Kind Gottes, welches bekennt, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben, sollte eifrig bemüht sein, seinen Teil in diesem Werke zu tun. Im Juni 1853 sah ich, dass es nicht so war, wie es sein sollte, dass die Zeitungen, die Gott anerkannt und gut geheißen hatte, so selten herauskamen. In der Zeit, in der wir leben, bedarf das Werk wöchentlicher Zeitungen. Auch sollten viel mehr Traktate veröffentlicht werden, um die wachsenden Irrtümer dieser Zeit darzulegen. Aber das Werk wird durch den Mangel an Mitteln gehindert. Ich sah, dass die Wahrheit verbreitet werden muss und dass wir nicht zu furchtsam sein dürfen, dass besser 3 Traktate und Zeitungen dahin gehen, wo sie nicht nötig sind, als dass eine Seele, die sie schätzt und Nutzen davon haben kann, ihrer beraubt wird. Ich sah, dass die Zeichen der Zeit klar vorgeführt werden sollten, denn die Kundgebungen des Satans nehmen zu. Die Schriften Satans und seiner Mitarbeiter mehren sich und ihre Macht wächst. Was wir tun wollen, um die Wahrheit anderen zu bringen, muss rasch getan werden. Die englische Zeitung Review and Herald wurde vor dieser Zeit ganz unregelmäßig herausgegeben und erschien jetzt halbmonatlich. Es wurde mir gezeigt, dass die Wahrheit, die jetzt verkündigt wird, bestehen wird, denn sie ist die Wahrheit für die letzte Zeit. Sie wird bleiben, und es wird in Zukunft nicht viel darüber zu sagen sein. Es brauchen auf dem Papier nicht viele Worte darüber gemacht zu werden, um das zu rechtfertigen, was für sich selbst spricht und in seiner Klarheit erscheint. Die Wahrheit geht geradeaus. Sie ist einfach, klar und verteidigt sich selbst. Aber mit dem Irrtum ist es nicht so. Er ist so verwickelt und unverständlich, dass es vieler Worte bedarf, um ihn in seiner verschrobenen Form zu erklären. Ich sah, dass in manchen Orten die Leute alles Licht, das sie hatten, durch unser Blatt empfingen, dass Seelen die Wahrheit auf diese Weise angenommen und dieselbe dann anderen erzählt hatten. So sind durch diesen stillen Boten an manchen Orten mehrere neue Seelen dazugekommen. Die Zeitschrift war ihr einziger Prediger. Das Werk der Wahrheit sollte in seinem Fortschritt nicht durch Mangel an Mitteln gehindert werden.